Das ist natürlich nicht verwunderlich, dass Maren im Kongo gesunde Gemeinde bauen möchte, weil gesunde Gemeinde ist ja eins von den vier Zielen, die wir für unsere Gemeinde haben. Und das sind ja nicht irgendwelche Ziele, die wir irgendwo so uns ausdenken, sondern wir formulieren ja hier Dinge, die irgendwie in unsere Mitte reingelegt sind und über viele Jahre auch an Stellen gewachsen sind. Ich sage das an dieser Stelle, weil wir jetzt die nächsten Wochen und Monate immer mal wieder rund um die Gemeindeziele predigen werden. Keine Bange, wir werden keine Ziele predigen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Aber es geht irgendwie darum, das nochmal zu erfassen, worum es geht bei dem, was wir mit den Zielen vorhaben, dass das irgendwie auf einer anderen Ebene nochmal unser Herz berührt und in uns was freisetzt, dass wir in uns etwas wachsen sehen, einen Geschmack empfinden, vielleicht Farben zu sehen bekommen, die uns helfen, dem etwas näher zu kommen. Und bei gesunder Gemeinde haben wir den großen Vorteil, dass es irgendwie so eine komische Spannung gibt in der Bibel. Das eine ist, wie sieht Gemeinde nun tatsächlich aus in der Struktur, in der Form, wie man das ganze Ding bastelt? Darüber sagt die Bibel herzlich wenig. Es gibt eine Gemeinde in Jerusalem, die ist geleitet worden von Aposteln, vielleicht auch irgendwann mal von einem Gemeindeleiter. Das könnte so sein, dass Jakobus das irgendwann mal irgendwo gewesen ist. Es gab diese Diakonenstruktur in Jerusalem. Das muss man sich jetzt alles nicht merken, was ich hier sage. So, das gibt es irgendwie so eine Struktur. Dann gibt es einen Paulus, der durch die Gegend zieht und irgendwie am Rumevangelisieren ist. Irgendwann kommen Leute zum Glauben. Ein halbes Jahr später kommt er wieder in der Gegend vorbei, guckt sich an, wer sind die drei Nasen, die am wenigsten Probleme machen, und macht die zu Gemeindeältesten. Also, das klingt da alles ein bisschen netter, wenn man in der Bibel das anguckt, aber wenn man dann sieht, was die Kriterien für Gemeindeälteste sind, dann merkt man, es geht hier einfach um ein Ausschlussverfahren. Also, kein Trinker, kein Schläger. Ne? Also man merkt, die Kriterien sind nicht so wahnsinnig hoch. Also ne, hoffentlich ist das jetzt kein hohes Kriterium für die meisten hier. Dann gibt es die Briefe, die Johannes der Offenbarung sozusagen voranstellt, 7 Schreiben an Gemeinden. Und da schreibt er an den Engel der jeweiligen Gemeinde. Ist das sowas wie ein Gemeindeleiter? Also wenn man durch das Neue Testament geht, dann merkt man, die Strukturfrage ist verhältnismäßig offen gelassen. Und das findet sich deswegen auch in der ganzen Kirchengeschichte alles, was man sich so irgendwie basteln kann. Es gibt bischöflich organisierte Strukturen, die sehr hierarchisch letztlich aufgebaut sind. Es gibt kongregationalistische Gemeindestrukturen, das sind eigentlich so die beiden großen Sachen. Wir sind eher kongregationalistisch, Congregation, die Versammlung, Congregatio, die Versammlung im Lateinischen. Es meint einfach, dass das Miteinander der Christen die Entscheidungen trifft. Also ich bin einfach nur ein angestellter Typ, der an der einen oder anderen Stelle mehr machen kann, weil er bezahlt wird und deswegen nicht noch einem bürgerlichen Beruf nachgehen muss. Aber ich habe keine Weisungsbefugnis richtig von oben, geschweige denn, dass wir da irgendwo eine Zentrale hätten, die dann mit irgendwelchen weisen Bischofsworten uns sagt, was wir zu denken haben. Das gibt es in unserer Struktur nicht. Aber man kann eben alle möglichen Strukturen irgendwie basteln und das ist offensichtlich von der Bibel her möglich. Das ist die eine, also das sehr Unkonkrete der Bibel. Und das andere, was wir haben, das ist viel mehr, als wir das denken und in der Regel auch viel mehr, als die meisten von uns das sozusagen erfasst haben oder das ergriffen haben, ist, dass die Bibel unglaublich viele Bilder von Gemeinde malt. Sie nimmt uns rein in ein unglaublich weites Spektrum von Bildern, von Gefühlslagen, von emotionalen Anknüpfungspunkten. Und ich möchte heute 2 von diesen Bildern mit euch durchgehen und möchte euch einfach sehr werben, versuchen irgendwie euch auf die Bilder in ihrer, naja, Skurrilität oder in ihrer Besonderheit einzulassen, weil jedes dieser gemalten Bilder, jedes dieser erzählten Bilder der Bibel gibt uns einen Aspekt von dem, was Gemeinde sein kann und was dann letztlich auch definiert, was ist denn gesunde Gemeinde? Das ist ja nicht unsere Erfindung, dass wir als Christen uns treffen und miteinander Sachen machen. Das ist ja nicht was, was wir uns ausgesucht haben, wo wir dann irgendwann mal gedacht haben, ach, gute Idee oder so, sondern das finden wir in der Bibel von Anfang an. Diesen Impuls Gottes, der eben uns zusammenbringt und Gemeinde mit uns bauen will. Und ich gehe erstmal mit euch rein in den Leib Christi. Es gibt eine Passage im Matthäusevangelium Kapitel 25 und meistens wird das in einem anderen Zusammenhang gelesen. Ihr werdet gleich merken, was der andere Zusammenhang sein wird. Aber wenn man sich das anguckt, was hier steht, dann geht es hier sehr tief auch um das Wesen von Gemeinde. Es gibt diesen Spruch in der deutschen Sprache, Matthäi am Letzten. Matthäi am Letzten bezieht sich auf Matthäusevangelium Kapitel 24, 25. Danach ist direkt das Kreuzigungsgeschehen, das letzte Abendmahl, die Verschwörung gegen Jesus, Inhaftierung, Hinrichtung. Und bevor das ist, gibt es diese zwei Kapitel, in denen Jesus über das Ende der Welt redet. Wenn einer mal wissen will, wie die Bibel über das Ende der Welt redet, dass es überhaupt sowas wie ein Ende der Welt gibt, dann würde ich immer an dieser Stelle ansetzen. Erstmal Matthäus 24, 25 lesen, bevor man irgendwas anderes liest. Und ganz am Ende von diesem Reden über das Ende der Welt gibt es eben diesen Text. Matthäus 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie eine Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Das stimmt übrigens nicht. Also wenn man so will, dann kann man sagen, hier werden eigentlich die Schafe von den Ziegen getrennt. Nur in der deutschen Sprache ist das, ne, Schafe und Böcke voneinander trennen. Das ist so eingegangen irgendwie in unser deutsches Sprachbild. Schafe und Ziegen konnte man verhältnismäßig gut trennen, weil die einen waren weiß und die anderen waren schwarz. Ja? Und das ist klar, wenn Jesus hier redet vom Trennen dieser beiden Viechergruppen, dann redet er von einem Unterscheiden von weiß und schwarz. Er redet von den Guten und dem Bösen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Kurzer Einschub. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Manchmal haben wir so diese lustige Idee, dass Gott so im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer erfindungsreicher geworden ist, was uns angeht. Es gibt solche Passagen in der Bibel wie das hier, die von Jesus her deutlich zeigen, alles, was Gott mit uns tut, hat er von Anfang an vorgehabt. Alles, was Gott mit uns tut, hat er von Anfang an vorbereitet. Hat er von Anfang an im Blick gehabt. Seit Erschaffung der Welt gibt es ein Erbe, das auf uns wartet. Und hier geht es jetzt um die Verteilung dieses Erbes, die neue Welt Gottes. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Ihr versteht, normalerweise wird dieser Text natürlich genommen, um zu sagen, es gibt irgendwie sowas wie einen sozialen Auftrag von Christen in dieser Welt. Da muss man ja nur so wirklich nur eine Viertelsekunde in die Kirchengeschichte gucken, um zu sagen, ja, natürlich gibt es einen sozialen Auftrag von Christen in dieser Welt. Wer hat die Altersheime erfunden? Die Christen. Wer hat die Kinderheime erfunden? Die Christen. Wer hat die Sterbehospize erfunden? Die Christen. Wer hat Selbsthilfegruppen für Alkoholiker erfunden? Die Christen. Und so weiter und so fort. Also es gibt, durch die ganze Geschichte hindurch war das immer klar, dass Christen wussten, hey, das ist unser Job. Ja, wir haben uns zu kümmern um Leute, die in Not sind. Und jetzt fragen eben die, die von Jesus genommen werden, gesagt werden, wann haben wir das denn gemacht? Und er antwortet ihnen, der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Es gibt so ein Gerede über das Wesen Gottes in unserer Gesellschaft, das ist irgendwie nett und trotzdem falsch. Also nicht, ist ja nicht immer so, dass alles Gute, was über einen geredet wird, richtig ist. Und eins dieser Dinge ist, dass es immer heißt, alle Menschen sind Gottes Kinder. Und das stimmt nicht. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Alle Menschen sind sogar Gottes Ebenbilder in dieser Welt. Wir sind mit Würde, das ist ja bis in unser Grundgesetz reingeflossen, wir sind mit Würde bekleidet, weil wir Gott widerspiegeln in dieser Welt. Aber wir sind nicht alle Gottes Kinder. Gottes Kind wird man dadurch, dass man sein Leben niederlegt vor Gott und neues Leben aus seiner Hand empfängt. So wird man Gottes Kind. Und dadurch wird man dann auch zum Bruder Jesu Christi. Nicht jeder ist ein Bruder oder eine Schwester. Wir werden im geistlichen Sinne Brüder und Schwestern dadurch, dass Gott unser Vater wird. Und wenn Jesus hier davon redet, das, was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan, dann ist das nicht eine fromme Art und Weise zu reden von den Menschen, die eben besonders bedürftig sind und ich lege sie dir besonders ans Herz, deswegen nenne ich sie Bruder oder Schwester, sondern er redet tatsächlich hier an dieser Stelle von Brüdern und Schwestern. Er redet hier von Mitchristen. Jesus redet an dieser Stelle davon, dass wir einen Auftrag haben, zuerst einen Auftrag haben, als Christen uns um andere Christen zu kümmern. Und zwar um Christen in Not. Gemeinde Jesu ist auf jeden Fall auch ein Miteinander, das sich gegenseitig stützen und aufhelfen soll und füreinander da sein soll. Und hier ist die Rede von Hungern und nackt und im Gefängnis und krank. Ne? Also das zeigt ja auch was von dem, wie Jesus sich Gemeinde vorstellt, aus welchen Leuten sich seine Gemeinde auch rekrutiert. Aber wenn wir jetzt das größere Bild nehmen, was Jesus hier malt, dann wird es ja sehr skurril eigentlich. Jesus sagt, ihr habt mich besucht. Ihr habt mir zu trinken gegeben. Ihr habt mich bekleidet. Und wir sind hier bei etwas, was die Bibel gerne mit dem Begriff des Leibes Christi bezeichnet. Auf irgendeine merkwürdige Art und Weise sind wir Christen Teil von Jesus. Ich bin nicht nur an ihm dran, ich bin nicht nur nahe an ihm, ich folge ihm nicht nur, ich höre ihn nicht nur, sondern wenn ich die Bibel ernst nehme an dieser Stelle, und da gibt es ein paar andere Bibelstellen, die dasselbe sagen, dann bin ich Teil seines Körpers. Das Wort Leib verwenden wir ja in unserer Sprache nicht so häufig. Deswegen ploppen wir uns nicht sofort die Assoziationen hoch, aber wir sind Teil seines Körpers. Das, was mir als Christen geschieht, geschieht Christus. Das, was ich einem Christen tue, tue ich Christus. Wir sind der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Es hat noch andere Konsequenzen. Wenn Heike Teil desselben Leibes ist wie ich, dann ist wie ihr Wohlergehen mein Wohlergehen. Dann ist ihr Schmerz mein Schmerz. Dann ist ihre Zukunft meine Zukunft. Jesus redet hier ein Bild von dem Miteinander von Christen, dass, wenn wir das mal an uns ranlassen, wenn wir das nicht schön irgendwie so im Vorgarten stehen lassen, sondern an uns ranlassen, uns enorm herausfordert. Wir waren jetzt ja in Afrika und haben dann ein paar Predigten gehört. Ich bin kein guter Predigtzuhörer, die mich länger kennen, wissen das. Und da war eine Predigt, da ging es darum, dass wir unsere Arche bauen sollen. Dass wir eine Arche bauen sollen vor dem ganzen Schlimmen, das irgendwie uns fressen will. Ich habe die Predigt nicht wirklich gehört, weil sie an mir vorbei übersetzt wurde und so. Ne? Ich habe nur diesen Gedanken irgendwie so mitgekriegt. Und bei mir löst das aus. Ich komme raus aus so einem Gottesdienst und ich frage mich, welche Arche soll ich denn bauen? Soll ich eine Arche bauen für meine Ehe? Für uns zwei? Soll ich eine Arche bauen für meine Familie? Für uns fünf, sechs, sieben, acht, neun, mal sehen, was noch kommt. Soll ich eine Arche bauen für meine erweiterte Familie? Soll ich eine Arche bauen für mich und meine Freunde und meine Familie? Soll ich eine Arche, versteht ihr, so viele Archen kann ich nicht bauen. So viele Archen kann keiner von uns bauen. Soll auch keiner von uns bauen. Und das Spannende ist, wenn ich in die Bibel reingucke, dann merke ich, dass wenn ich Gott diese Frage stellen würde, was ist die Arche, die ich bauen soll, dann würde er sagen, das Königreich Gottes. Vertrau mir. Bau diese eine Arche. Im Matthäus-Evangelium heißt es dann dazu, kümmert euch um das Reich Gottes, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, streicht euch zuerst nach der Herrschaft Gottes aus in Zeit und Raum und Ewigkeit, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und er wird sich um alles andere kümmern. Und ich bin ja nicht blöd. Also beim Lesen so einer Passage fallen mir sofort die ganzen Klammerbemerkungen dazu ein. Ganz so kann er das ja nicht meinen. Und unsere inneren Impulse sind doch völlig andere. Unsere inneren Impulse haben ganz viel zu tun mit eine Arche zu bauen für meine Familie. Eine Arche zu bauen für mich. Eine Arche zu bauen für, wo bleibt denn dann ich? Wo bleibt denn dann meine Familie? Wo bleibt mein Vorgarten? Und das wäre völlig vermessen, jetzt hier irgendwie vorne zu stehen und zu sagen so, ja, mach das mal, ne, baut mal das Reich Gottes, alles andere ist dann gut oder so. Wenn man diesen Satz erstmal an sich ranlässt, dann fangen ja die Fragen erst an. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Und wenn ich diese Frage völlig alleine beantworte, in meinem kleinen Zimmerchen, ist die Gefahr groß, dass ich zu skurrilen Antworten komme. Zu sektenhaften Antworten komme oder zu oberflächlichen Antworten komme oder zu dummen Antworten komme. Deswegen stellt uns ja Gott in einen Leib, dass wir im Miteinander, im Aufeinanderhören, im gegenseitigen sich beobachten, im sich gegenseitigen anfeuern, im sich gegenseitigen tränken und besuchen und kleiden und in all diesen Gegenseitigkeiten mehr und mehr reinwachsen in das, was ist es denn, worum es Gott wirklich geht? Wir sind der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Dieser Leib ist die Arche. Dieser Leib ist zu fördern und hervorzubringen. Und es ist total einfach, sich das jetzt an sich abperlen zu lassen und zu sagen, klar, dass Sven als Angestellter einer Gemeinde sowas sagt, ist ja wohl logisch. Aber was ist, wenn ich recht habe? Was heißt das für eure Familie? Was heißt das für eure Arbeit? Was heißt das für eure Zeiteinteilung? Was heißt das auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen? Wir sind der Leib Christi. Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Vers 16. Wer auf euch hört, der hört auf mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit auch Gott ab, der mich gesandt hat. Jetzt können wir aus all dem eine nette kleine Matheübung machen und können sagen, Jesus sagt hier, wer uns ablehnt, lehnt Gott ab. Also viel sektenhafter kann man es dann nicht mehr formulieren. Das ist aber das, was Jesus sagt über die Christen. Das sagt er jetzt nicht über so eine kleine Gemeinde wie unsere oder irgendeine kirchengeschichtliche Entgleisung wie unser kleiner Mühlheimer Verband oder sowas. Das sagt er über die Christen. Und er geht so weit zu sagen, wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich. Wenn du redest, dann redet Gott. Wenn du redest, dann redet Gott. Wir sind der Leib Christi. Erster Petrus 4. Diejenigen von euch, die ein bisschen mit der Bibel schon mal was gemacht haben, ich könnte jetzt auch 1. Korinther 12 nochmal machen, aber ich glaube, dass in 1. Korinther 12, da geht es ganz, da wird das Bild vom Leib sehr ausführlich gemalt. Da geht es, glaube ich, trotzdem vom Schwerpunkt so ein bisschen um was anderes. 1. Petrus 4, 10 bis 13. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden? Dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen? Dann arbeite in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gehört alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Amen, so sei es. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. So ein Text erwächst aus dem Wissen, dass die Gemeinde Jesu der Leib Christi ist. Wenn jemand von euch redet, dann rede er es, als wenn Gott redet. Wenn einer von euch was tut, dann tue er es mit der Kraft, die Gott ihm gibt. Wenn einer von euch leidet, freut euch, ihr leidet mit Christus. Oder ich könnte auch sagen, Christus leidet mit euch. Wir sind der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Das ist eins der Gründe, warum wir uns nicht schwer tun, damit dass Leute in unserer Mitte physisch krank sind, psychisch krank sind, in ihrer Biografie durch gruselige Sachen durchgegangen sind, weil ihr Leiden ist unser Leiden. Und ihr begleitet werden und umsorgt werden ist unser begleitet werden und umsorgt werden. Auch das ist gesunde Gemeinde. Gesunde Gemeinde ist nicht eine Gemeinde von Gesunden. Der Leib Christi. Ich möchte mit dem, was ich hier mache, im Moment wirklich wenig Antworten geben. Weil ich glaube, das Thema ist viel zu groß, um zu sagen, so, da machen wir jetzt mal eine Predigt draus. Aber ich möchte euch eine Frage so tief unter die Haut stechen, dass ihr die nicht einfach wieder rausgezogen kriegt. Was heißt es für dich, dass die Gemeinde Jesu Christi der Leib Christi ist? Was heißt es für dich, dass du Teil des Leibes bist? Was heißt das für dich? Welche Ermutigung heißt das für dich? Welche Herausforderung heißt das für dich? Welche Perspektive öffnet das für dich? Okay. Jetzt gehe ich zu dem anderen Bild. Ich finde, das ist ein Bild, das unglaublich schön zum Abendmahl irgendwie passt. Also, wenn es einen Moment gibt, wo viele Leute viel Wein trinken, dann ist es eine Hochzeitsfeier. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herrufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Wie eine Braut. Wie eine Braut. Die Bibel nennt uns die Braut Christi. Ich merke gerade, dass ich eine Bibelstelle gerade nicht weitergegeben habe an den Beamer-Dienst, aber da sitzen fitte Leute, die kriegen das hin. Im Epheserbrief redet Paulus über Ehe. Und im Epheserbrief Kapitel 5 heißt es dann: Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das war übrigens total revolutionär neu damals. Dass Männer Frauen lieben könnten, war ein abstrus neuer Gedanke. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein. Schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Also in der Generation meiner älteren Geschwister, die sind gut 20 Jahre älter als ich, da konnte man noch sich morgens entscheiden zu heiraten und dann hat man einfach nachmittags geheiratet. Das geht ja heute so nicht mehr. Das braucht ungefähr dreiviertel Jahr Vorlauf, die richtige Figur, der richtige Bräunungston, das Aussuchen von Hochzeitskleidern ist natürlich nicht, dass man einfach da irgendwo hingeht und sich so ein Kleid leiht, ne? Sondern das ist eine Wissenschaft für sich. Ohne den dreimaligen Besuch einer Hochzeitsmesse macht man sich ja schon fast schuldig heutzutage. Ja? Und das alles, damit man irrsinnigerweise glaubt, dass man den schönsten Tag seines Lebens inszenieren kann. Ja, natürlich Wahnsinn. Also das ist ja der Hammer, wenn man meint, sich selber seinen schönsten Tag zu machen. Ja, das ist ja, okay, gut, also ich habe genug gelästert. Und jetzt redet Paulus genau in dieses Bild rein und er sagt, er bereitet sich eine Braut. Also gesprochen auf das Bild der Hochzeit wäre das so, als wenn der Bräutigam zu seiner Braut kommt vor der Hochzeit und sie schminkt und sie ankleidet und ihr die Haare macht. Und irgendwann sagt er: Perfekt. Das ist das, was Gott mit uns tut in der Gemeinde. Wir stehen vor ihm, so wie wir sind. Wie uns unsere Gene, die Schwerkraft, Kaffee und noch alles andere uns geformt haben. Wie unsere Lebensentscheidungen uns geformt haben. Was Menschen aus uns gemacht haben. Mit unseren Narben. Mit unseren Abgründen. Wir stehen vor ihm. Und irgendwann haben wir begriffen, dass wir ihm sagen dürfen: Ja, ich will. Und er steht vor uns und sagt: In meinen Augen bist du wunderschön. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Und er fängt an, aus uns das zu machen, was er in uns sieht. Er fängt an, aus uns das zu machen, was er in uns sieht. Ohne Flecken und Runzeln. Ohne Narben. Mit allem, was dazugehört.
Und es ist schon schwierig genug, sich das vorzustellen für einen persönlich. Aber wenn wir alle miteinander Braut Christi sind, was heißt das dann? Er, der lebendige Gott, tritt in unsere Mitte und sieht unsere Schönheit. Und er will unsere Schönheit hervorbringen, sichtbar werden lassen. Er arbeitet an uns, und ich meine das jetzt ganz positiv, um mit uns anzugeben in der Welt. Er arbeitet an uns, weil er uns liebt. Er arbeitet an uns, weil er uns anders sieht, als wir unser Spiegelbild sehen. Und er will das zeigen, er will das sichtbar werden lassen. Er will das hervorbringen lassen. Wir sind sein Leib, wir sind seine Braut. Ich empfinde diese intimen Bilder der Bibel über Gemeinde, wenn wir die ausklammern, wenn wir über Gemeinde mehr in den sachlichen und praktischen Fragen nachdenken, dann berauben wir uns um den Kern, um den wunderschönen Kern, der etwas sagt von der Liebe Gottes, der etwas sagt von der Sehnsucht Gottes, von seiner Hingerissenheit, wenn er seine Braut sieht. Wir feiern jetzt Abendmahl und wir feiern alkoholfrei.